Radio 1.
Guten Morgen, Boris Palmer, parteiloser Oberbürgermeister von Tübingen und zuletzt mit beheizbaren Fahrradbrücken in den Schlagzeilen.
Ja, schönen guten Morgen. Das Beheizbar hätten wir weglassen müssen, ne, wegen der Schlagzeile.
Nochmal ganz kurz zurück auf los, Herr Palmer. Wie ist denn das bei Ihnen eigentlich? Welche Rolle spielt das Fahrrad bei Ihren täglichen Wegen? Sind Sie auch im Winter unterwegs mit dem Fahrrad?
Also wenn es mal richtig dick Schnee hat, dann lasse ich es stehen. Aber ansonsten fahre ich eigentlich täglich Fahrrad.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich immer auch sehr wichtig beim Verständnis von Menschen, ne, für alle möglichen Systeme, die die Fahrradinfrastruktur betreffen. Wenn sie nämlich selber darauf unterwegs sind, dann merken sie erstmal, okay, da ist vielleicht, was das Fahrrad angeht, noch viel Luft nach oben. Jetzt haben Sie sich in Tübingen ja viel, ich sag mal, vorgenommen, um die Fahrradinfrastruktur nach vorne zu bringen. Welche Bedeutung haben denn, das sind ja dann insgesamt 4 Brücken, also eine wird ja noch gebaut. Welche Bedeutung haben denn diese Brücken für die Fahrradinfrastruktur?
Wir haben in Tübingen anders als in Berlin das Problem der Topografie. Die Stadt liegt auf mehrere Täler verteilt und man kann da eigentlich dazwischen nicht hin und her fahren, ohne riesige Umwege zu machen oder sich die Straße mit den Autos teilen zu müssen. Deswegen sind diese Brücken dazu da, den Berg, den Fluss, die Bundesstraße und die Eisenbahn in einem Zug zu überqueren. Und dadurch spart man sehr viel Zeit und gewinnt auch Sicherheit. Diese Strecken kann man jetzt auch Schulkinder fahren lassen. Das ist für mich immer der Test, würde ich auch meine Kinder da drauf fahren lassen. Jetzt ja, vorher auf keinen Fall.
Ah, okay, weil das ist ja auch immer ein ganz gewichtiges Argument, dass wenn die Sicherheit nicht gegeben ist, dass dann einfach auch viele Menschen nicht aufs Fahrrad umsteigen, geschweige denn ihre Kinder da auf die Reise schicken. Jetzt wollte ich nochmal wissen, und zwar, wie aufwendig bzw. wie groß ist denn eigentlich der Mehraufwand, so eine Brücke mit Haltspiralen auszustatten? Ne? Also das Steuerungssystem, wenn meines Ermessens jetzt nachklingt, also mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren, relativ komplex. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine ganz trockene Kälte habe, dann springt die Heizung nicht an, wenn ich das richtig verstanden habe.
So ist es. Wir messen Feuchtigkeit und Temperatur und nur wenn beides auf Vereisung deutet, wird diese Abtauanlage angemacht, so sollte man sie nennen. Das sind dann 2 oder 3 Grad plus, die da erzeugt werden. Das kommt so an 30 Tagen im Jahr überhaupt vor. Und ist auch nur hier an dieser Stelle besonders sinnvoll, weil wir in der Nähe des Neckars sind, sodass eben diese überfrierende Nässe häufig auftritt auf einer Brücke und der Streudienst gar nicht schnell genug da sein könnte, bevor es die ersten Radler hinhaut. Also eine Sicherheitsmaßnahme, der Aufwand ist nicht so groß, geht um etwa 2-3% der Baukosten der Brücke insgesamt. Dafür verlängert man aber die Lebensdauer erheblich, weil man nicht mehr mit Salz streuen muss und Salz, weiß jeder, ist für Stahlbeton Brücken der Tod, früher oder später.
Da wollte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Nochmal ganz kurz, also das heißt, da gibt es jetzt in Ihrer Region sowieso schon eine ganz besondere Problematik von Flüssen, also wenn Wasser aufsteigt und so weiter, das dann auf den Brücken gefriert, das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt bei uns in der Region.
Also wir haben hier 2-3 Monate, in denen es einfach häufig Nebel gibt in der Nähe des Flusses, 100 Meter höher. Da ist es dann schon weg. Da kann man dann auf den Nebel im Tal gucken. Und deswegen tritt es ja häufiger auf. Aber sicher, man kann allgemein sagen, Brücken in der Nähe oder über Gewässern sind besonders problematisch. Und wenn man da nicht rechtzeitig streuen kann, dann gibt es halt schwere Verletzungen von Radfahrern. Die wollen wir vermeiden.
Ja, nochmal ganz kurz zum technischen Gefahr. Ich habe irgendwie gelesen, dass die Brücke so in mehrere Einzelfelder unterteilt ist. Also das heißt, die kann auch an bestimmten Stellen erwärmt werden, wenn eben die Sensoren das anzeigen. Das ist aber, weil Sie haben es ja beschrieben, eigentlich auch von der Steuerung relativ einfach. Und Sie haben ja auch schon Brücken im Betrieb, die ne, sozusagen mit Haltspiralen arbeiten. Das heißt, dieses System ist relativ sicher und stabil.
Wir haben 2 Brücken in Betrieb. Wie immer bei moderner Technik, die mit IT arbeitet, braucht man eine Zeit, bis es sauber läuft. Aber mittlerweile haben die Techniker das im Griff und es funktioniert zuverlässig.
Ja, könnte man eigentlich, Herr Palmer, ich weiß nicht, das wird Sie jetzt wahrscheinlich, oder haben Sie darüber auch nachgedacht, könnte man bestehende Brücken mit so einem System nachrüsten oder wäre das viel zu teuer? Kann man eigentlich nur darüber nachdenken, wenn man einen Neubau hat?
Also Nachrüstung ist tatsächlich immer teuer, das ist klar. Möglich wäre es wahrscheinlich schon. Wir machen es aber jetzt auch nicht systematisch, sondern da, wo es besonders große Vorteile hat, das heißt wirklich in der Nähe vom Gewässer. Und bei Fahrradbrücken, bei Autobrücken sind halt die Lasten, die drüber laufen, wenn da ein 40-Tonner drüber darf, völlig anders und dann muss man auch andere Systeme einsetzen. Da ist die Gefahr der Beschädigung auf ein paar Jahre hinweg einfach zu groß. Geht alles auch, wenn man es will, aber wird dann sehr teuer. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, das ist überall nötig, aber hier war es eine sinnvolle Entscheidung, weil die Lebensdauer der Brücke verlängert, die Kosten für die Räumung verringert und die Sicherheit verbessert werden.
Ja, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, was die Lebensdauer angeht, da habe ich also ehrlich gesagt so ein bisschen mit den Ohren geschlackert. Sie haben es ja gerade schon angedeutet, da hat die Stadtverwaltung ermittelt, dass das bis zu 50%, also die Lebensdauer so einer Brücke verlängert wird. Also da sind ja die Auswirkungen von Streusalz, man kennt das bei Straßenbäumen, aber dass das so auf so ein Bauwerk solche erheblichen Auswirkungen hat, das hat mich doch sehr erstaunt.
Das ist aber tatsächlich so. Viele Brücken aus den 60ern und 70ern sind jetzt kaputt wegen des Streusalzes. Die Korrosion des Stahls wird einfach dadurch massiv beschleunigt. Und wir haben es gerade auch bei zwei Parkhäusern erlebt. Die waren auch wegen eingetragener Tausalze nach 40 Jahren durch. Und wir mussten jeweils 10 Millionen Euro nur für die Betonsanierung investieren. Das ist einfach ein technisches Problem. Und heute weiß man das, vor 50 Jahren war das noch nicht so bewusst. Deswegen muss man halt aber aufpassen, dass man die Brücken entweder so baut, dass sie kein Salz abbekommen, was sehr aufwendig ist, oder wenn man es vermeiden kann, was wir hier geschafft haben, kein Salz einsetzen. Das ist schlicht und ergreifend der beste Schutz.
Ja, jetzt gibt's noch ein Thema, wo Sie, glaube ich, aber auch schon viele Erfahrungswerte haben. Das war so ein bisschen die Diskussion, okay, jetzt sind das ausschließlich, also diese neue, jetzt kürzlich eingeweihte Radbrücke West, ne, sind eigentlich nur Radfahrern vorbehalten, um jetzt die Brücke mit Fußwegen auszustatten. Ne? Da hätte die Stadtverwaltung, wenn meine Infos da stimmen, irgendwie 2 bis 3 Millionen Euro drauflegen müssen. Das ist jetzt nicht passiert. Finden Sie die Entscheidung im Nachhinein richtig?
Ja, absolut. Da muss man die Örtlichkeit kennen. Es gibt keine fußläufigen Ziele, die über diese Brücke verbunden werden können in einem Abstand unterhalb von 1,5 bis 2 Kilometer. Solche Strecken laufen die Leute einfach nicht, sondern da steigen sie gleich aufs Fahrrad, wenn sie nicht ohnehin Auto oder Bus fahren wollen. Das ist sehr selten. Und für ein paar Spaziergänger ist die Investition in eine breitere Brücke einfach zu teuer. Das hätte 1,5 Meter mehr bedeutet. Und der zusätzliche Aufwand wäre im Bereich mehrere Millionen Euro gewesen. Da ist einfach das Kosten-Nutzen-Verhältnis falsch. Für die Fahrradfahrer ist es völlig anders. Da ist diese Brücke eben in einem durchgängigen Zug, weil sie hinter einer Brücke und einem Tunnel liegt und man damit unter dem Berg, über dem Fluss, über der Eisenbahn und unter der Bundesstraße in 3 Minuten durchkommt. Und das ist die erste Achse dieser Art in der Stadt, die einfach so eine direkte Verbindung zwischen großen Wohnquartieren, Universität und Altstadt herstellt. Und deswegen hat die für den Radverkehr einen Riesennutzen. Für den Fußverkehr wird sie schlicht nicht gebraucht.
Ja, okay. Und die Leute, die sich jetzt da sozusagen rumlaufen, die wollen sich wahrscheinlich auch dieses Bauwerk einfach mal angucken. Das ist wahrscheinlich auch so ein gewisser Teil von Neugierde. Jetzt, Herr Palmer, wenn man jetzt im Grunde genommen, wir haben jetzt 3 Brücken, die vierte kommt hinzu. Wenn Sie für uns noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Tübingen, ich glaube, der Gemeinderat, der hatte 2019 dann die Pläne beschlossen. Mit was für Widerständen mussten Sie eigentlich kämpfen, als Sie mit diesem Projekt ankamen? Oder war das in der Gemeinde eigentlich allgemein, wie Sie die Problematik beschrieben haben, dass alle gesagt haben, sowas muss endlich kommen?
Die Widerstände waren eher meine ersten 10 Amtsjahre und da waren sie hauptsächlich operativ. Die Forderung, dass das Radverkehrsnetz verbessert werden muss, hat eine große Mehrheit in der Stadt. Wir hatten gewissermaßen Berliner Verhältnisse mit 1 Meter breiten Streifen, die man einfach auf die Fußwege draufgemalt hat. Ständig Konflikte, Unfälle, Sicherheitsprobleme und an jeder Ampel stand man trotzdem rum. Das hat sich in den ersten 10 Jahren nicht wirklich verbessert. Da hatten wir Etats von 400.000 Euro im Jahr. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen einen neuen, größeren strategischen Ansatz. Deswegen sind wir mit dem Gemeinderat nach Kopenhagen, haben uns das dort angeschaut, wie moderne, stadtgerechte Radinfrastruktur aussieht, nämlich viel breit bevorrichtigt und mit Sonderbauwerken über Schwierigkeiten hinweg. Und mit der Idee bin ich zurückgekommen. Und als es dann ein Bundesprogramm gab, das 70% Förderung für solche Vorzeigeprojekte in Aussicht gestellt hat, dann haben wir uns darauf beworben und der Zuschlag dafür war eigentlich entscheidend. Ohne die Bundesförderung, im konkreten Fall 12 Millionen Euro Förderung für 16 Millionen Euro Kosten dieser Brücke, hätten sie es nicht leisten können. Insgesamt haben wir auch für eine Fahrradtiefgarage am Bahnhof mit 1100 Stellplätzen für das blaue Band, so nennen wir die durchgängige Ost-West-Trasse, ohne jede Ampel oder Kreuzung mit dem Autoverkehr, die jetzt auch fertig ist, und die vier Brücken, haben wir in der Summe 25 Millionen Euro Fördermittel generieren können. Und das war der entscheidende Punkt, mit einem guten Konzept ans Geld ranzukommen. Und danach gab es politisch keine Probleme mehr.
Ja, weil ich meine, gut, auf den sozialen Netzwerken, das muss man bis zu einem gewissen Grad mit Vorsicht genießen, aber dann poppt ja oft auf, das ist ja bei beheizbar, wie Sie schon gleich am Anfang diese Begrifflichkeit, Fahrradbrücken, ne, dann poppt dann Unverständnis auf, Energiekrise, 40 Millionen Haushaltsloch in Tübingen.
Die Kritik kommt überwiegend von Ortsfremden, die noch in dieser alten Dichotomie, hier Auto und da Fahrrad und jeweils die anderen sind doof, leben. Da gebe ich mich schon länger nicht mehr wirklich damit ab, sondern schüttel nur den Kopf. In Tübingen, der Lehrmeister, Realität ist einfach der Beste, ist die Diskussion durch, weil alle sehen, dass es riesige Vorteile hat, dass es leiser, entspannter, sicherer, ruhiger für alle wird und dass man schneller ans Ziel kommt. Das Fahrrad ist das Hauptverkehrsmittel in Tübingen geworden und deswegen muss ich mich da nicht mehr dafür rechtfertigen. Die Leute fahren einmal über die Brücke drüber und dann redet keiner mehr über die Heizung, die einfach ein Gimmick ist, technischer Art. Und als Aufreger bundesweit sich wirklich erstaunlich entwickelt hat, das habe ich nie vorhergesehen, sonst hätte ich mir wahrscheinlich das Wort einfach gespart und man hätte heimlich die Anlage eingeschaltet. Aber das Wesentliche ist die Infrastruktur, das Angebot, sich in der Stadt umweltfreundlich, gesundheitsfördernd und sicher zu bewegen und nicht die Frage, wie viel Strom da für diese Heizung eingesetzt werden muss.
Herr Palmer, dann bedanke ich mich sehr für das ausführliche Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja, wünsche noch einen ganz schönen Tag, ja, und hoffe, dass ich vielleicht irgendwie mal in die Verlegenheit komme, mich in Tübingen rumzutreiben, weil ich glaube, das wäre
dann noch mal eine Frage.
Ne? Das glaube ich, wie Sie das beschreiben, muss man da vor Ort mal selber mit dem Fahrrad rumgurken, um zu merken, ja, wie in sich geschlossen so eine Fahrradinfrastruktur sein kann. Ne?
So ist es, ja. Man musste da bisher nach Amsterdam, Utrecht oder Kopenhagen fahren. So war es auch für uns. Das Aha-Erlebnis war die Realität vor Ort. So geht es auch. Und so ist es hier auch. In Deutschland ist es einfach noch nicht so bekannt. Man kann es eigentlich kaum praktisch erleben. Und wenn man es dann mal sieht und erfährt, im wahrsten Sinne des Wortes, sieht die Welt völlig anders aus. Dann sagen die meisten Leute, sowas hätte ich in meiner Stadt auch gerne. Und nebenbei, das darf ich auch noch anmerken, auf Ihre Eingangsfrage, ja, es spielt schon eine Rolle, ob man da selber Erfahrungen damit macht oder eben nicht. Und deswegen habe ich 2007 schon entschieden, ich brauche keinen Fahrer, den habe ich abgeschafft und 2010 den Dienstwagen ersetzt durch ein Dienstfahrrad. Und mit dem S-Pedelec bin ich schon seit geraumer Zeit in der Stadt schneller unterwegs als jedes Auto. Und das macht was mit den Leuten, wenn sie merken, das spart Zeit, das ist sicher. Dann kriegt man auch Umstiegseffekte. Wir sehen in Tübingen eine stark wachsende Zahl von Radfahrern, auf Hauptachsen bis zu 10.000 Fahrradfahrern am Tag. Und dann erübrigt sich die Diskussion einfach, wenn man da steht und das sieht, dann merkt jeder, dass das für eine eng gebaute Stadt die beste Lösung ist.
Ja, genau. Und dann interessiert auch überhaupt, dann geht's auch gar nicht mehr, was Sie eingangs erwähnen, Auto versus Fahrrad. Nein, es geht darum, wie komme ich am besten in der Stadt von A nach B und habe am wenigsten Zeit, die ich irgendwo stehend verbringe. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Und hat man das einmal erlebt, ne, genau wie Leute, die dann anfangen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, dann merken, verdammte Axt, ja gut, ich habe mal einen Regenschauer, aber ich stehe nicht im Stau, ich bewege mich. Und es ist eigentlich insgesamt eine Win-Win-Situation. Ne?
Und, ja, und klar, ich werde nicht durch den Untergrund rumgeschubst und sehe nie was.
Ja, das stimmt. Ja. Herr Palmer.
Also, schönen Dank.
Dann nochmal vielen, vielen Dank, ja. Und Ihnen noch einen ganz schönen Tag.
Ihnen auch. Tschüss.